Er war ein Superstar der intellektuellen Szene, schrieb erotische Literatur, wechselte die Arbeitgeber wie die spitzengewirkten Hemden. Dann wurde er Priester und eines Tages Papst. Die Rede ist von Pius II., der Papst, mit dem die Renaissance begann, heißt im Untertitel eine neue Biografie über diesen Pontifex, der 1458 bis 1464 amtierte. Wir sprachen mit dem Biografen Volker Reinhardt über Enea Silvio Piccolomini, Pius II.
Er war erst einmal ein angesagter moderner Literat, ein hochaktueller Schriftsteller, der im besten Latein, also in der Modesprache der Gelehrten dieser Zeit, Texte verfasste, die es in sich hatten. Texte, die auch für ein breiteres Publikum bestimmt waren. Eine recht erotische Liebesgeschichte unter anderem, die aber auch psychologisch sehr tiefgründig ist. Ein Theaterstück auch sehr freizügiger Art, in denen verschiedene Lebenseinstellungen, auch sehr unchristliche Lebenseinstellungen, sehr offen diskutiert wurden.
Als intellektuelles Großkaliber, das er war, schrieb er daneben Werke über Geographie, Geschichte und Gebräuche ganzer Völker und Kontinente, eines über Asien, das andere über Europa. Eine Summa, in der er das ganze Wissen seiner Zeit über diese geographischen Räume aufbereitete. Ein Tausendsassa dieser Piccolomini, geboren in einem toskanischen Dorf namens Corsignano, heute Pienza. Er stammte aus zwar nicht wohlhabenden Verhältnissen, aber dafür aus der richtigen Familie.
Die Piccolomini sind alter siennesischer Adel, allerdings in den letzten Generationen politisch entmachtet und wirtschaftlich verarmt. Aber das bedeutet etwas anderes als heute. Das Kapital des Familiennamens und der ruhmreichen Erinnerung war lebendig. Daraus konnte man noch etwas machen. Allerdings über eine Ochsentour.
Piccolomini musste sich empordienen, wobei er sich als wendig erwies. Seinen Dienstherren war er loyal, einem nach dem anderen. 1440 wurde Piccolomini Sekretär eines Gegenpapstes, dann wechselte er die Fronten und trat in die Dienste des Habsburgers Friedrich III., der den Papst unterstützte. 3 Jahre verbrachte Piccolomini in deutschen Landen, war in Wiener Neustadt und Graz, aus seiner Sicht etwas wie intellektuelle Wüste.
Er hat loyal zu seinem Dienstherrn Friedrich III. Gehalten, aber als italienischer Großintellektueller und moderner Literat betrachtet er Deutschland als rückständig. Für die italienischen Humanisten dieser Zeit waren alle Nicht-Italiener letztlich Barbaren, kulturlose, Trunkenbolde, triebgesteuerte Hinterwäldler.
Zur Überraschung vieler ging dieser Mann mit Vorleben aus dem Konklave 1458 als Papst hervor. Er war der typische Kompromisskandidat, Volker Reinhardt.
Am Anfang schien seine Wahl auch aussichtslos, aber nach seinem eigenen Bericht hat er dann durch die Kunst der Rede, durch die Überzeugungsmächtigkeit seiner Rhetorik die Wähler überzeugt.
Der moralische Aspekt seines Vorlebens spielt im Konklave eine geringere Rolle gegenüber der politischen. Es war nicht vergessen, dass er weltliche Literatur verfasst hatte. Allerdings hatten die Kardinalskollegen auch die 15 Jahre nach seiner Lebenswende in Erinnerung, die sich in seiner Priesterweihe manifestiert hatte.
Andere Kardinäle hatten ein ähnliches Vorleben, das dürfen wir nicht vergessen, aber keine Ausnahme. Viele der damaligen Kardinäle lebten im Konkubinat oder hatten auch uneheliche Kinder gezeugt, wie Piccolomini auch. Das galt damals zwar letztlich als nicht vereinbar, aber doch nicht als eine sehr schwere Sünde.
Vergeben und vergessen, denn die politische Lage der Zeit wirkte weitaus bedrohlicher. Die Türkengefahr. Die Kardinäle sahen in Piccolomini den rechten Mann zur Verteidigung der Werte des christlichen Abendlandes. Denn ab den 1450er Jahren hatte der Kirchenmann sich ganz diesem Ziel verschrieben, dem politischen Aufruf zum Türkenkrieg und zur Rückeroberung des 1453 verlorenen Konstantinopel.
Das war sein Profil, das war seine Mission, ein bisschen sein Markenzeichen. Er war ein großer Historiker, hatte Landeskunden über verschiedene europäische Nationen geschrieben, hatte große historische Werke verfasst. Er war glaubwürdig als Vertreter des Abendlandes und seiner Werte. Und das bringt ihm sicherlich sehr viel Kredit.
Unter diesem Vorzeichen steht später auch der ziemlich pittoreske Tod des Papstes. Man könnte fast sagen, ein inszenierter Tod.
Pius II. War nach damaligen Begriffen mit 58 Jahren, 1463, ein alter Mann, aber vor allem ein kranker Mann, der an vielfachen Gebrechen litt. Es ist ebenfalls absehbar, dass der eigentliche Kreuzzug militärisch-politisch gesehen nicht zustande kommt. Deswegen wird ein symbolischer Kreuzzug, der militärisch-politisch aussichtslos sein musste, organisiert. Also der Papst kann nur auf geringe Unterstützung der europäischen Mächte richten. Eine kleine venezianische Flotte ist versprochen, aber ansonsten muss er diesen symbolischen Kreuzzug alleine ausrichten. Er lässt sich dann bereits todkrank im Juni 1464 nach Ancona bringen, von wo aus er diese militärisch aussichtslose, eigentlich selbstmörderische Mission nach Osten beginnen will. Aber er stirbt dann in Ancona, bevor dieser Kreuzzug aufbricht. Aber also es ist inszeniert und heiliger Ernst zugleich.
Pius II. Scheint so etwas wie der erste Medienpapst der Geschichte. Er hat seine eigene Biografie gestaltet, präsentiert, überarbeitet und das Bild, das er von sich selbst abgeben wollte, wirkte nachhaltig. Er bediente sich vor allem zweier Medien, Stein und Wort.
In Stein, dadurch, dass er sein Geburtsdörfchen Corsignano zum Bischofssitz und zur Stadt erhebt, mit einem völlig neuen Marmorzentrum, mit einem völlig neuen weißen Zentrum ausstattet. Er lässt einen grandiosen Familienpalast, eine Kathedrale bauen, als eine Art Museum seiner eigenen Vita, seines eigenen Lebens, seines eigenen Aufstiegs.
Aus dem bescheidenen Corsignano wird so die Renaissance-Modellstadt Pienza, heute UNESCO-Weltkulturerbe. Zweites Mittel der Selbstdarstellung ist für Piccolomini seine Autobiografie, die sogenannten Kommentarii, die er ab 1462 schrieb.
Ein monumentaler Text, je nach Druck zwischen 1,5 und 3000 Seiten. Scheinbar chaotisch, also Lebensimpressionen, Anekdoten, lange historische Traktate, theologische Abhandlungen. Und doch ist das alles letztlich unter einer Denkfigur, unter einem Motiv angeordnet, nämlich der Erwählung Enea Silvio Piccolominis zum Papstamt und seiner beständigen Prüfung und Bewährung. Gott stellt ihm Aufgaben, die er bewältigen muss. Und von Aufgabe zu Aufgabe wird er dann würdiger und schließlich ein exemplarischer Papst. Also es ist diese Idee der Vorherbestimmung, die aber immer wieder neu erworben werden muss, dadurch, dass Prüfungen bestanden waren.
Mit Pius II. Begann die Renaissance, das ist Reinhards These. Piccolomini war insofern ein Renaissance-Papst, als er die Renaissance mit erfand. Gleichzeitig war er der richtige Mann für die Renaissance.
Er wächst in Siena und in der Toskana in einem Klima auf, wo bereits sehr viel Neues fermentiert. Er wechselt dann auch in sehr traditionellere Milieus über. Also der Habsburger Hof in den 1440er Jahren ist ganz sicher noch kein Renaissancehof. Auch Rom ist eigentlich bis zum Ende der 1450er Jahre noch keine Renaissance-Stadt. Er bringt dann das Neue von seinen verschiedenen Lebensstationen, auch das Neue aus seiner eigenen schriftstellerischen Tätigkeit und eben auch die Virtuosität, mit der die Medien der Zeit benutzt und instrumentalisiert werden nach Rom. Das, glaube ich, ist das Renaissance-Element schlechthin. Ein Papst, der das Medium Text, aber auch Kunstwerke und letztlich auch ja, die Ästhetik des Alltags in ein Gesamtkunstwerk einschmilzt. Dieser Papst hält Konsistorien, also Beratungen mit den Kardinälen, auf der grünen Wiese ab, in idyllischen Landschaften. Er hat einen völlig eigenen Regierungsstil, der sehr eigenwillig ist, auch viele Leute vor den Kopf stößt. Er hat ein Sensorium, ein Gefühl für Landschaften. Er beschreibt sie angelehnt an literarische Vorbilder der Antike, aber dann doch auch wieder sehr eigenständig. Und das alles bringt er in eine Amtsinszenierung mit ein, die ihm ein ganz besonderes Image verschafft. Er ist der Papst, der die Antike wiederentdeckt hat, der sich sprachlich beherrscht durch sein elegantes Latein und eben einen ganz eigenen Regierungsstil praktiziert. Das ist Renaissance.